ein herzliches Guten Morgen. Auch diese Woche habe ich wieder viele Krankmeldungen bekommen. Morgen wieder vor uns, das uns eigentlich wenig freudig singen lässt, sondern vielmehr bedrückt, wenn wir hören, was in der Welt vor sich geht. Und man muss nicht unbedingt in muslimischen Ländern sein, um Christenverfolgung zu erleben. Die gibt es selbst inzwischen bei uns in Deutschland, wo sich gläubige Leute gegenseitig bekämpfen. Denken an Pastor Latzel oder an Pastor Czarnke, die berühmt geworden sind. Pastor Czarnke ist jetzt auch angeklagt, da kommt demnächst die Verhandlung wieder. Ja, wir dürfen die Lügen der Grünen einfach nicht mehr deutlich, ihnen deutlich widersprechen. Dass es nicht mehr wie zwei Geschlechter gibt zum Beispiel. Oder dass man nicht einmal, wenn man 14 Jahre alt ist, einmal im Jahr jetzt ein Geschlecht wechseln kann. Das kann man dann jedes Jahr wieder neu machen, wenn es einem nicht gefällt. Aber wir müssen vorsichtig sein heute mit dem, was wir sagen. Selbst bei uns in Deutschland. Wir haben von einigen Ländern heute gehört, das waren 10 Länder, das waren sie lange noch nicht alle. In Nordkorea sind keine Moslems. Aber da ist eine furchtbare Christenverfolgung. Bis heute. Ich habe gelesen von einer Violinspielerin, sag ich mal so, die auf der Straße mit einer Bibel unterm Arm angetroffen worden ist und die wurde hingerichtet und mit ihr die Hälfte vom Konzert, in dem sie aufgetreten ist. Aus dem Grund, weil sie mit einer Bibel auf der Straße war. Es sind furchtbare Zustände. Wir sehen das. Vielleicht fragen wir manchmal, wo ist eigentlich Gott in dieser Situation, auch in Israel. Aber er ist immer noch da. Er wird auch immer da sein. Obwohl jetzt ja auch schon Leute gesagt haben, wir können Gott komplett beiseite tun, weil wir können jetzt Größeres tun als Gott. Das ist alles antichristlich, antisemitisch und wie auch immer. Ja, das ist ein bisschen bedrückend heute Morgen. Ich habe eine Predigt zum Thema vorbereitet, die ist aber etwas kürzer, weil das eigentliche Gebet für die Verfolgten sollte eigentlich nach der Predigt kommen. Und das Material, das Jürgen mir zur Verfügung stellen konnte, da geht es schwerpunktmäßig um Eritrea und um Indien, das gar nicht genannt wurde, wo es auch Christenverfolgung gibt. Und ich sage dann nochmal konkret, wofür Sie bitten, dass wir beten sollen, dass wir uns nachher noch ein bisschen Zeit nehmen. Und natürlich habe ich es auch ein bisschen kürzer gemacht, weil wir heute auch noch Abendmahl haben. Heute ist wieder der zweite Sonntag im Monat. Kommt alles aufeinander. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute trotzdem hier sein dürfen, dass wir keine Angst haben müssen, dass wir auf dein Wort hören dürfen und dass du auch bei denen bist, die heute Morgen sich wieder abgemeldet haben, die krank sind. Es sind sehr viele, auch außerhalb unserer Gemeinden, die Corona haben, die erkältet sind, die Grippe haben. Du kennst die alle, jeden Einzelnen, und wir bitten dich, dass du auch bei ihnen bist, dass du sie segnest und auferbaust. Amen. Ja, das Thema heißt Predigt zum Gottesdienst für bedrängte und verfolgte Christen. Herr, gedenke an deine Barmherzigkeit. So heißt es im Psalm 25, im 6. Vers. Nach dem lateinischen Wort reminiscere, gedenke, ist der heutige Sonntag benannt. Wenn ich das Wort gedenke höre, entsteht das Bild des Regenbogens vor meinem inneren Auge. Nach der Sintflut hat Gott ihn über der Erde ausgespannt mit den Worten, darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem, was lebt. So hat sich das gedacht. Aber was macht der Mensch? Der Regenbogen, ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes. Er lässt den Himmel wieder aufgehen nach den Stürmen und den Leiden der Zeit. Reminiscere. Denkt daran und bewahrt es im Herzen. Der Himmel voll neuer Hoffnung geht auf über allen Menschen. Es wird nicht so bleiben. Dass es jetzt im Moment so ist, das wissen wir ja, dass in der Endzeit diese Dinge passieren werden. Wir hatten lange Zeit, uns vorzubereiten, und ich hoffe, wir haben es auch getan. Ein Regenbogen kennt keine Grenzen. Der Bogen am Himmel ist Gottes Zeichen und Hoffnung des Friedens und der Liebe für die ganze Welt. Ein Regenbogen leuchtet nicht nur für einzelne Menschen und macht nicht Halt an Grenzbefestigungen oder Zäunen, die hochgezogen werden, an diese weltumspannende Dimension der Liebe Gottes wollen wir heute besonders erinnern, wenn wir in diesem Gottesdienst für und mit bedrängten und verfolgten Christen beten. Wir spannen einen Bogen von uns selbst, den eigenen Herausforderungen in unserer Gemeinde und in unserem Land, hin zu den Christinnen und Christen und zu allen bedrängten Menschen der Welt. Ihr Schicksal ist uns nicht egal. Ja, wir müssen unserer Verantwortung hier vor Ort gerecht werden, wenn Menschen bei uns Zuflucht suchen, weil sie vor Krieg und Gewalt fliehen mussten. Aber zugleich erheben wir unsere Stimme für diejenigen, die in ihren Ländern verfolgt und bedrängt werden. Wir verschließen die Augen nicht. Schon zum wiederholten Mal nehmen wir hier in der Arche es zum Anlass, um an das Leiden unserer bedrängten und verfolgten Glaubensgeschwister zu erinnern und für sie zu beten. Wir dürfen es nicht hinnehmen, wenn Menschen aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Es ist wichtig, klar zu benennen, wo Länder und politische Systeme Menschen aufgrund ihrer Religion bedrängen. Und wir müssen auch hier bei uns für diese Fragen sensibel sein. Wir beobachten mit Sorge, dass es auch in Flüchtlingsunterkünften bei uns Vorfälle gibt, wo Christen bedrängt werden. Wir weisen darauf hin, sorgen dort, wo wir können, dafür, dass Konflikte beigelegt werden, wie etwa in den Unterkünften, aber wissen auch, dass es Menschen gibt, die diese Vorfälle dazu benutzen wollen, Misstrauen zu schüren, weil sie eben nicht das Ziel des friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Religion und Kultur vor Augen haben, sondern bewusst Stimmung machen wollen gegen Flüchtlinge. Wer sich aber an Gottes Verheißungen ausrichtet, der hat den Regenbogen vor Augen. Der Bogen am Himmel ist ein Zeichen der allumspannenden Barmherzigkeit Gottes, die jedem Menschen gilt. Und das Ziel ist deshalb der Friede, der jedem Menschen gilt, gleich welcher Religion er oder sie angehört. Und deshalb ist es ein gefährliches Unterfangen, wenn gefordert wird, Menschen, die nach Deutschland kommen, nach ihrer Religion zu trennen. Wir sollten sie vielmehr einladen. Trennung heißt immer Abweisung. Und Abweisung macht aggressiv. Und aggressiv führt zu furchtbaren Zuständen. Das fängt doch schon bei uns an, hier in der Arche. Wir sind nicht bedrängt und trotzdem fällt es uns immer wieder schwer. Aber wo Menschen bedrängt werden, müssen wir sie schützen, aber wir dürfen das nicht zum Anlass nehmen, die Religion gegeneinander auszuspielen. Damit werden wir auch niemals Erfolg haben. Wenn man mit Menschen anderer Religion redet, muss man das ganz anders tun. Aber nicht, dass man sie gegeneinander stellt und verdammt. Das machen ja die anderen gerade, wie wir gehört haben, in den vielen Ländern. Dass sie die Religion dazu benutzen, das Christentum zu verdammen. Wo Menschen bedrängt werden, müssen wir sie schützen. Denn wir sind in dieser globalisierten Welt mehr denn je darauf angewiesen, unter dem einen Himmel zu leben. Wir stehen zum christlichen Glauben und machen keinen Hehl daraus. Wir dürfen das zum Glück noch. Und es ist auch notwendig, dass wir in dieser Zeit den Mund aufmachen und mit Menschen über unseren Glauben reden. Wir spannen einen Bogen in die Welt. Wir sind eine kleine Gemeinde in Lübeck derzeit. Und ich bin sicher, wir schauen mit großer Sorge auf Israel und auf alle Länder, in denen Christen verfolgt werden. 11% der Weltbevölkerung sind momentan auf der Flucht. Also wir haben 8,5 Milliarden Menschen auf der Erde und 11% davon sind gerade auf der Flucht. Man muss sich das mal vorstellen, was das heißt. Ungefähr 1 Million Menschen sind allein im vergangenen Jahr aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Und viele sind auch nach Lübeck gekommen. Zum Teil kenne ich sie. Aus arabischen Ländern sind es etwa 2,5 Millionen, die nach Deutschland gekommen sind. Oft sind es junge Männer, die sich dem totalitären Regime und dem zeitlich unbegrenzten militärischen Pflichtdienst entziehen, zu dem alle gezwungen werden. Die Länder sind stark abgeschirmt und mittlerweile international isoliert. So ist es oftmals schwierig, überhaupt an verlässliche Informationen zu kommen. Die Menschenrechte sind stark eingeschränkt. Und auch die Religionsfreiheit ist davon betroffen. Es sind oft die Angehörigen religiöser Minderheiten, darunter viele christliche Glaubensgeschwister, die unter dem Regime leiden. Viele Menschen sind um ihres Glaubens willen in Haft. Reminiscere, betend gedenken und erinnern wir uns miteinander, was noch aussteht in der gesamten globalen, krisengeschüttelten Welt. Der Regenbogen erinnert uns dabei daran, dass die Welt ein Ziel hat. Sie lebt auf die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zu. Das wollen sie irgendwie alle, aber sie wollen es mit Gewalt erreichen, nicht mit Liebe. Und wo Liebe nicht gelebt wird, da regiert eben der Teufel. Und das ist, was wir sehen. So spannen wir betend einen Bogen zu Gott, der unsere Herzen schon jetzt mit Hoffnung füllt. Auch Paulus spannt im Predigttext für den heutigen Sonntag einen großen Bogen zum Frieden, der durch die Barmherzigkeit Gottes kommt. Und ich lese daraus im Römerbrief im 5. Kapitel die Verse 1 bis 5. Und da heißt es: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir auch Zugang haben im Glauben zu dieser Gnade, darin wir verstehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben will. Nicht aber allein das, sondern, und jetzt kommt ein ganz komischer Satz, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, derweil wir wissen, dass Trübsal Geduld bringt, Geduld aber bringt Erfahrung, Erfahrung bringt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Das ist ein heftiges Wort, über das man vielleicht 3 oder 4 Mal nachdenken muss, um es zu verstehen. Wir rühmen uns, auch dem Unangenehmen. Gott sagt in einem Wort, wir sagen Dank alle Zeit und für alles. Wie soll man das denn in diesem Augenblick umsetzen, wo man das hört? Das kannst du nur, wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirklich die Oberhand hat und dich leitet und führt. Als natürlicher Mensch ist das völlig ausgeschlossen. So wie der Regenbogen, so kennt auch Gottes Gerechtigkeit keine Begrenzungen. Das macht Paulus in den ersten 4 Kapiteln des Römerbriefs deutlich. Paulus betont, dass Gottes rechtfertig ist, unabhängig von der religiösen Praxis der Tora, gelte und auch die Völker mit einbeziehe. Wir sind ja mit einbezogen, Gott sei Dank, preis dem Herrn. Denn Abraham ist auch der Vater der nichtjüdischen Gläubigen. Steht nicht dahin, dass er mit den Gläubigen gewandert ist. Er hat gesagt, geh dahin. Und die Länder, wo er hingegangen ist, die waren alle nicht christlich. Und er selber war es eigentlich ursprünglich auch nicht. Die Auferstehung Jesu von den Toten, das ist der Anbruch einer neuen Welt, in der neue Maßstäbe gelten. Frieden mit Gott zu haben, bedeutet, mitten in der alten, gewalttätigen Welt, bereits in der neuen Welt des Friedens zu leben und das Leben nach neuen Maßstäben auszurichten. Frieden mit Gott ist das wichtigste Merkmal der kommenden Zeit. Wir werden noch Schlimmeres erleben, wie uns das Wort Gottes sagt, in der Endzeit, in der Trübsalzeit. Und Frieden mit Gott ist das wichtigste Merkmal der kommenden Zeit. Wir Christinnen und Christen können aus dieser Perspektive leben und auch in den aktuellen bedrängenden Erfahrungen die Hoffnung bewahren. Als die Menschen in der Gemeinde in Rom das Wort Frieden hörten, hatten sie sicherlich die Propaganda des römischen Imperiums im Ohr. Der Kaiser versprach Frieden und Sicherheit. Pax et Securitas, das war der Kern der römischen Staatsideologie. Hochaktuell ist das, wenn die Pax Romana, denn die Pax Romana war auf Kosten der von Abschottung und Krieg an den Außengrenzen erkauft. Diesen abtrünnigen Frieden stellt Paulus in seinem Brief nun eine Gegenrealität gegenüber. Leben aus Rechtfertigung. Ein anderer Friede kommt da zum Vorschein. Einer, der aus der Zuversicht des Glaubens lebt. Shalom, ein umfassender Friede, der die Beziehungen zu sich selbst, zur Welt und den Mitmenschen und zu Gott umfasst. Paulus bekennt diesen Frieden, obgleich er ihn in seinem äußeren Leben wohl kaum jemals erfahren hat. Erst hatte er selbst die Minderheit der Christen verfolgt, getrieben von der fanatischen Überzeugung, er müsse diese neue Denkungsart ausrotten. Dann fand er seinen Frieden in Christus und wurde zum Prediger des Shalom, des Friedens, allerdings nun selbst ohne Ruhe, verfolgt von Andersdenkenden und Andersglaubenden. Aber in seinem getriebenen, gehetzten Leben hält er daran fest, nämlich darin, in der Gnade stehe ich schon jetzt gegründet in diesem umfassenden Frieden. Paulus hat ein Bild vor Augen, das die Juden seiner Zeit, die in der griechischen Kultur gebildet waren, gerne benutzten. Ein Mensch gewinnt Halt und Kraft, wenn er in Gott seinen Standpunkt gefunden hat. Er ist wie ein Fels in der Brandung, der trotz der Stürme und Wellen fest bleibt. In Christus hat Paulus diesen Fels gefunden. Auch wir brauchen diese Standfestigkeit, um in einer offensichtlich unversöhnten Welt weiter an den Frieden zu glauben, für ihn zu beten und zu arbeiten. Wir haben es heute bei uns zwar nicht wie die ersten Christen mit einer Staatspropaganda zu tun, aber mit der Propaganda von populistischen Bewegungen. Die laufen zurzeit auch in Deutschland auf den Straßen rum und demonstrieren für das Falsche. Manche versuchen sich christlich zu geben, aber sie sehen doch nur Unfrieden mit ihren Parolen. Inzwischen beschimpfen die führenden Köpfe dieser Bewegung in aller Offenheit die Kirchen und Gemeinden und behaupten, wir seien verlogen. Für bedrängte Christen würden wir uns zu wenig einsetzen. Wir würden die Ängste der eigenen Bevölkerung nicht ernst nehmen. All diese Parolen zeigen doch nur, dass hier Menschen das Wort ergreifen, die weder Ahnung haben von dem, was die Kirchen und Gemeinden in unserem Land weltweit leisten, noch von der Botschaft Jesu Christi. Was wir für die christlichen Flüchtlinge tun, geschieht schon seit Jahren im Vertrauen auf unseren Herrn. Wir erheben unsere Stimme für die Menschen, wie wir es heute in diesem Gottesdienst auch tun wollen. Wenn ich an die Organisation eben ETA International denke und an den Leiter, der auch ab und zu bei uns zu Gast war, als es in der Ukraine losgegangen ist, sind die dahin gegangen, wirklich unter wirklich der Gefahr ihres eigenen Lebens. Die sind mit dem Bus da reingefahren und haben eine ganze jüdische Gemeinde rausgefahren, mitten aus dem Kriegsgebiet. Und ihnen ist nichts passiert. Da gehört Glaube und Vertrauen dazu. Aber sowas wird natürlich nicht öffentlich gemacht. Es gibt ganz viele christliche Bewegungen, die sich um verfolgte Christen einsetzen. Wir haben ja auch den Waldemar Salatschuk einmal zu Gast gehabt, der ja auch dieses Werk für verfolgte Christen gegründet hat, weltweit, die nach Nordkorea reingehen und das Evangelium verkünden, was sonst kein anderer Mensch macht, und die da auch bewahrt bleiben. Es passiert eine ganze Menge durch die Christen. Nur, wie gesagt, es wird nicht veröffentlicht. Es werden die Gemeinden fremder Sprachen unterstützt, in Deutschland im Gebet, die sich für die Flüchtlinge aus ihren Heimatländern einsetzen. Rechtspopulisten geben vor, sich für das Christentum und für die Christen einzusetzen und verkehren dabei das Evangelium von Jesus in sein Gegenteil. Denn das Besondere des Christentums ist es gerade, den anderen, den Fremden, denen, die in existenzieller Not Hilfe brauchen, zu helfen. Natürlich müssen wir auch die Belastungen für unser Land im Blick behalten, die nicht übermäßig werden dürfen. Das ist auch ein Problem, das wir heute durch unsere Politik sehen, dass unser Land überfordert wird. Und es geht immer weiter. Natürlich brauchen wir geregelte Zugangswege für Asylsuchende und Migranten. Und natürlich brauchen wir europäische Lösungen. Alle verantwortlichen Christen arbeiten besonders an diesen Weltgebetstagen an den Lösungen im Vertrauen an den Retter der Welt, an Jesus Christus. Nicht aber die Populisten, sie machen Stimmung. Wenn wir hier Gottesdienst machen, brüllen die draußen auf den Straßen rum. Wer die Ängste der Menschen in unserem Land ernst nehmen will, muss deshalb vor den Populisten warnen. Denn sie nehmen die Ängste gerade nicht ernst, sondern spielen mit der Angst, ohne Lösung anzubieten. Weil die Christen die Ängste der Menschen ernst nehmen, warnen sie klar und mit einer Stimme vor den unverantwortlichen Parolen der Populisten. Sonntag Reminiscere. Immer diese komplizierten lateinischen Wörter. Ich habe Latein lange vergessen, weil ich nicht katholisch bin. Ich pflege Griechisch vor allen Dingen. In dieser Welt der Bedrängnis und der gefährlichen Stimmungsmacher suchen wir aus unserem christlichen Glauben heraus nach Wegen des Friedens. Erinnert euch an den Regenbogen. So heißt ein Buch mit Gedichten und Texten von einer bekannten Theologin, und sie schreibt darin, man kann das Geheimnis des Glaubens nicht verstehen, wenn man nichts weiß von den Schmerzen der Welt. Das Lamm Gottes trägt die Sünde der Welt ja nicht, damit wir sie übersehen könnten oder aufhören könnten, an ihr zu leiden, sondern es will uns in den gleichen Prozess des Tragens, des für andere Daseins hineinziehen. Sonntag Reminiscere. Gedenktag für die bedrängten Christen. Wie in der Passionszeit lassen wir uns mit hineinnehmen in den Leidensweg Jesu. Und zugleich gedenken wir an den Bogen der Hoffnung und der Barmherzigkeit, den Gott über den Himmel spannt. Auf ihn hin sind wir unterwegs mit Jesus Christus. Er ist der Spannungsbogen unseres Lebens und der bleibende Grund unserer Hoffnung. Amen. In diesem Jahr wird besonders gebeten, besonders für Eritrea und Indien zu beten, besonders für die Christen im Gefängnis, für den Schutz, für die geheimen Hauskirchen, dafür, dass Jesus den Regierenden begegnet und dass die Behörden die Christen gut behandeln, dass viele zum Glauben finden, um die Gemeinden weiter wachsen zu lassen. Dafür wollen wir jetzt noch mal ins Gebet gehen, bevor wir dann zum Abendmahl schreiten.